Vielen Dank euch wieder für diese Lobpreiszeit und auch die Auswahl der Lieder. Gerade auch dieses letzte Lied, ein recht neues Lied von Danja König, nimmt sehr gut diese Stimmung auf damals, wie es den Leuten in Israel ging oder den Leuten aus Israel ging, als sie verschleppt worden waren und im Exil ihr Dasein fristen mussten, verbannt waren. Das ist eine schwierige Situation und wir können es uns heute so in unserem Land, in unserer Zeit kaum mehr vorstellen, was es bedeutet, die Heimat hinter sich lassen zu müssen. Wir haben die Bilder jeden Tag vor Augen, Flüchtlingsströme, die versuchen, sich irgendwo eine neue Heimat zu bilden und zu gründen. Aber so richtig hineinversetzen in ihre Situation können wir es kaum. Damals, wie es Israel ging, als sie besiegt worden sind durch diese übermächtige babylonische Armee, wie sie auf einmal alles hinter sich lassen mussten, vertrieben worden sind. Ihre Heimat haben sie verlassen müssen. Ihre Häuser blieben zurück, bis sich irgendwann mal Gesindel drin einnistet. Ihr Vieh wurde zurückgelassen auf den Feldern oder in den Ställen, bis es irgendjemand sich dann halt mal geholt hat oder es gestorben ist. Ihre Felder, die sie im Herbst noch hoffnungsvoll bestellt haben und eingesät haben, durften sie nicht mehr ernten. Sie mussten weg. Dieses Leid können wir uns kaum ausmalen, was es bedeutet, nicht mehr bleiben zu dürfen, dort, wo meine Heimat ist, entwurzelt zu werden, herausgerissen aus einer Familientradition, aus Bräuchen, die über Jahrhunderte schon gepflegt worden sind, aus Festen, aus all dem, was mir irgendwo Stabilität und Sicherheit oder Geborgenheit vermitteln kann. Raus, weg. Und das in eine unbekannte Zukunft, ohne eine Perspektive zu haben, wie es ihnen dort gehen wird, ob sie überhaupt jemals willkommen sein würden, ob sie dort sich was aufbauen können, was sie wieder als Heimat bezeichnen könnten, oder ob sie jemals wieder zurück dürften in ihre alte Heimat, sie wissen es nicht. Und dann kriegt man mit, dass man in diesem neuen Ort doch von vielen nicht willkommen ist. Kritisch beäugt, misstrauisch oder gar feindselig geduldet, wenn überhaupt noch Mensch zweiter oder dritter Klasse, abgestempelt, entehrt und entrechtet, ausgeliefert und völlig überfordert in einem fremden Land, mit einer fremden Sprache, einer fremden Kultur, einer fremden Religion, einer fremden Regierung. Alles fremd. Wie sollen sie sich in dieser neuen Gegend jemals zurechtfinden können? Und dann treffen sie sich abends unten am Fluss und haben geweint. Ihre Musikinstrumente haben sie inzwischen schon längst in das Weidengebüsch versteckt, weil sich die einheimische Bevölkerung einen großen Spaß erlaubt hat. Singt uns noch eure fröhlichen Lieder aus eurer Heimat, aber in gab es keine fröhlichen Lieder mehr. Sie hatten keinen Grund mehr, sich zu freuen. Der Schmerz will einfach nicht nachlassen. Sie können keine Freude mehr empfinden und sie fühlen sich, als ob man sie vom Leben abgeschnitten hätte. Sie fühlen sich auch schuldig. Ja, dieses grausame Schicksal hatten sie selber geradezu heraufbeschworen. Sie waren es, die ihre eigenen Wege gegangen sind. Nicht nur ihr König, der ja auch vorneweg, aber sie selber haben ihren Teil auch dazu beigetragen, dass Gott sie in diese fremde Gegend geschickt hat. Sie hätten bei ihm bleiben sollen, alle Hoffnung auf ihn setzen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Jetzt sind sie bereits an diesem Ort, in diesem Exil und jetzt müssen sie versuchen, da irgendwie mit klarzukommen und das auszulöffeln, was sie sich selber eingebrockt haben. Sie zahlen für ihre Schuld und vermutlich bis ans Ende ihres Lebens, vielleicht sogar noch die nächste Generation oder noch weiter darüber hinaus. Das war der Hintergrund von diesem letzten Lied von Danja König. Und dann erreicht sie in dieser Situation diese Botschaft des Propheten Jesaja inmitten ihrer abgrundtiefen Traurigkeit. Und ich möchte Ihnen diese Sätze aus diesem Propheten Jesaja mal vorlesen. Und es ist mein persönliches Anliegen und mein Gebet, dass diese alten Sätze auch heute noch unsere Herzen erreichen können und wir persönlich durch diese Sätze angesprochen werden, dass sie uns Ermutigung und Perspektive geben können. Jesaja schreibt Worte Gottes mit diesen Sätzen auf. Tröstet. Ja, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Eine Stimme sagte, rufe. Ich fragte, was soll ich verkündigen? Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja, wirklich, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Soweit Originalton Jesaja. Was für starke Sätze in diese schreckliche Situation der Entwurzelung hinein. Es gibt Trost für dieses geschundene Volk, ein Trost, der den Menschen zu Herzen gehen soll, tief in sie eindringen soll, der gerade nicht an ihnen abperlt, wie bei uns die Fußballergebnisse des letzten Spieltags aus der Kreisliga Westmecklenburg. Das juckt mich nicht. Aber die sollen im Herzen angesprochen werden durch diese Nachricht. Das soll ein Trost sein, ein Balsam für die geschundene Seele und für das geplagte Gewissen. Ein Trost aus drei Gründen, wie Jesaja hier ausführt. Der erste Grund ist der, die Rechnung ist bezahlt, stellt er fest. Die Leidenszeit für diese verschleppte Bevölkerung Israels geht dem Ende entgegen, weil die Schuld bezahlt ist, stellt er fest. Sie haben genug gelitten und Gott hat jetzt ein Einsehen. Er ist bereit für einen Neuanfang mit den Menschen, die hier im Exil, im Zweistromland erfahren und gelernt haben, wie sehr er sie liebt und wie sehr sie ihn brauchen und wie viel sie ihm zu verdanken haben. Das Ziel dieser Zeit im Exil war nicht, dieses Volk jetzt zu knechten, es kaputt zu machen, sondern geradezu das Gegenteil. Das Volk soll gestärkt werden, indem sie ihre wahre Stärke, nämlich den lebendigen Gott, dort wiederfinden sollen. Dieses Ziel war, ihm zu helfen, indem sie ihre wahre Hilfe in Gott wiederfinden. Es zur Besinnung führen, indem er erreicht, dass alle ihre Sinne sich wieder auf Gott richten, sie ihn suchen, ihn erfahren, sich ihm zuwenden, ihm begegnen, auch im Exil, wenn alle anderen Stützen weggebrochen sind. Das, was sie, das Volk und Gott, voneinander getrennt hat, ist aus der Welt geschafft. Ihre Schuld, so stellt Jesaja hier fest, ihre Schuld ist doppelt gestraft worden. Interessante Formulierung, das ist verständlich auf dem damaligen Rechtssystem. Ein geltendes Prinzip war das damals. Zum einen sollte die Schuld in voller Höhe wieder ausgeglichen werden. Gut gemacht, Wiedergutmachung, bis das alles wieder bezahlt war, was man sich zu Schulden hat kommen lassen. Und zum anderen sollte bis zu maximal derselben Höhe auch eine Strafe geleistet werden. Mehr durfte ein Richter nicht verlangen. Wiedergutmachung und Strafe bis maximal zur selben Höhe. Wenn diese doppelte Strafe jetzt geleistet wurde, dann war dem Schuldigen klar, dass nun überhaupt keine Forderungen irgendwie mehr offen sind. Dem Gericht ist völlig Genüge getan worden. Es ist nichts mehr offen. Keiner darf jemals auftreten und das noch irgendwann mal zur Sprache bringen. Es ist beglichen, restlos. Die Gemeinschaft ist wiederhergestellt und das Gewissen kann endgültig wieder zur Ruhe kommen. Das war die Botschaft für Israel. Ihr könnt wieder aufatmen. Ihr kriegt wieder Luft. Gott trägt euch nichts mehr nach. Alle Forderungen seinerseits sind abgegolten. Alles Trennende ist weg. Ihr habt wieder Zukunft, eine Perspektive. Ihr dürft wieder nach Hause. Oder in dem Lied von Daniel König: Ich bin dein Gott, ich bring dich heim. Ich habe dich je und je geliebt. Du darfst singend in deine Zukunft gehen. Was für starke Sätze. Aber reicht das? Reicht das auch für ein ewiges Leben? Ist das schon die Eintrittskarte für den Platz im Himmel, um für immer bei Gott sein zu dürfen? Exil und damit Ewigkeit? Nein, keineswegs. Lediglich die Schuld, die zu dieser Gefangenschaft geführt hat, ist bezahlt. Aber der Himmel bleibt in unerreichbarer Ferne. Denn womit sollte ein Mensch, egal zu welchem Volk er gehört, egal welcher Religion er angehört, womit sollte ein Mensch jemals den Gott dafür bezahlen, dass er ihm den Himmel öffnen könnte? Was hätte ich denn vorzuweisen als Ausgleich für all das Gute, was ich im Lauf meines Lebens nicht getan habe? Was hätte ich denn aufzuweisen als Bezahlung für all das Schlechte, was ich mir geleistet habe? Es ist ganz und gar unmöglich, für seine Schuld im Leben selber vor Gott gerade stehen zu wollen. Ich bin ihm gegenüber schlicht zahlungsunfähig. Bankrott, disqualifiziert, der Himmel bleibt außer Reichweite. Ich habe nichts, was ich vorweisen könnte. Genauso wenig Israel. Genauso wenig Sie mit Ihrem Leben. Wir sind pleite. Da muss eine andere Lösung her. Einige Abschnitte später nimmt Jesaja diesen Zusammenhang auf und greift es weiter. Er spricht davon, dass Gott auch für dieses Problem meiner Schuld, meiner Disqualifikation im Blick auf den Himmel eine Lösung schaffen wird. Es ist Gott nicht nur wichtig, dass Israel wieder zurückkehren darf in seine alte Heimat. Er will außerdem, dass Sie alle, dass wir heutzutage noch, wir den Himmel bekommen können, im Himmel eine Heimat haben werden. Er will, dass wir uns einmal von dieser Erde mit dieser Gewissheit verabschieden können, wann immer das dann auch sein wird, dass wir im selben Moment im Himmel die Augen öffnen werden. Aber diese Lösung muss Gott schaffen. Und dann spricht Jesaja einige Kapitel später folgende Sätze aus. Doch wegen unserer Vergehen wurde er, wer auch immer, wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Oh, da greift Jesaja weit über seine Zeit hinaus auf einen, der sich wohl stellvertretend für deine und für meine Schuld, für die Schuld Israels, die wir niemals abtragen können, persönlich verwendet. Er kennt ihn nicht, er weiß nichts von ihm. Er beschreibt ihn als ein Knecht, der Gott dient, der sein Leben für Gott investiert, der irgendwann mal kommen wird, um eben für diese Schuld, für deine und meine Schuld, die uns aus dem Himmel aussperrt, zu bezahlen. der einen stellvertretenden Tod leidet, um den Himmel und die Erde wieder zusammenzuhalten, zusammenzubringen, der sorgt dann für eine ewige Heimat bei Gott. Das, was wir niemals erreichen können, schreibt Jesaja, das wird uns als ein Geschenk angeboten. Das ist der wahre Trost. Gott will unser Schuldproblem nachhaltig lösen, dass auch unser Gewissen darin zur Ruhe kommen kann und wir eine Zukunft ins Auge fassen können, die nicht durch den Tod oder die Trennung von Gott begrenzt wird. Durch diesen Tod, dieses Stellvertreters, den Jesaja hier beschreibt, können wir heil werden, stellt Jesaja in Aussicht. Das ist Ewigkeit. Aber wer ist denn der, von dem Jesaja spricht? Und wann kommt er um alles in der Welt? Jesaja kannte ihn nicht. Es bleibt offen. Viele Jahre gehen ins Land. Viele Menschen aus Israel waren nun schon längst wieder zurückgekehrt aus der Gefangenschaft in Babylon und hatten sich eingerichtet in ihrer alten Heimat. Aber noch immer war nicht klar, wie Gott das machen wird, um ihre Schuld endgültig aus dem Weg zu schaffen. Manche haben sich auch damit abgefunden in der Zwischenzeit, dass es mit ihrem Tod für sie zu Ende geht. Das war's. Aber bei anderen blieben diese Sätze Jesajas irgendwie lebendig. Sie sehnten sich nach diesem Trost. Und sie warteten gespannt darauf, dass Gott diese Vorhersage einlöst und sein Versprechen erfüllt. So wird uns aus dem neueren Teil der Bibel, dem sogenannten Neuen Testament, von einem alten Mann berichtet, der jeden Tag zum Tempel, Israels Zentralheiligtum, kommt, sich niedersetzt und Leute beobachtet, die kommen und gehen. Er wartet Tag für Tag. Er wartet auf den Trost Israels. In ihm ist dieses alte Wort Jesajas lebendig geblieben. Wann kommt dieser Trost? Und ihm ist klar, dass er ihn noch vor seinem Tod sehen soll. Gott hat ihm diese Gewissheit geschenkt und diese Gewissheit auch am Leben erhalten, selbst noch im hohen Alter, bei dem Simeon, so hieß dieser Mann, täglich mit dem letzten Atemzug auch rechnen musste. Und dann erblickt er Maria und Josef auf dem Tempelgelände mit ihrem Baby Jesus, kurz nach dessen Geburt. Das ist er. Ein Baby, 53 Zentimeter, der angekündigte Retter. Er geht auf diese junge Familie zu, nimmt dieses Baby in die Arme und sagt dann voller Dankbarkeit bedeutungsschwere Worte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Jetzt wird alles gut. Israels Trost, diese Hoffnung Jesajas, ist Mensch geworden. Der ihre Schuld begleichen wird, ist endlich hier auf dieser Erde. Und was Simeon sieht, geht noch weit über die Sätze Jesajas hinaus. Er spricht von einem Heil für die Völker, also für alle, nicht nur die zu Israel gehören, für sie und für mich. Das war die erste Begründung für diesen Trost. Die Rechnung ist bezahlt, die Schuld ist beglichen. Die zweite Begründung schließt sich jetzt hier an. Es gibt einen Weg, denn nochmal 30 Jahre später, nach der Geburt von Jesus, nach diesem Greisen Simeon, da macht nochmal eine eigenwillige Gestalt in Israel von sich reden. Der fordert die Menschen auf, die ihn aufsuchen, mit Gott Frieden zu schließen. Sie sollen ihr Leben ändern, sagt er permanent, so als Refrain seiner Verkündigung, und an Gottes Vorstellung anpassen. Und als Zeichen, dass sie es wirklich ernst meinen, mit ihren guten Absichten zu Gott zu kommen, sollen sie sich taufen lassen in diesem Fluss Jordan. Und das hat natürlich in Israel hohe Wellen geschlagen. Die Leute fragten sich, was sie von ihm halten sollten. Er hat die Gesellschaft quasi polarisiert. Und immer wieder wird Johannes gefragt, so hieß dieser Mann, in welchem Auftrag er denn auftritt und was er mit seiner Botschaft erreichen will. Und Johannes antwortet jetzt darauf mit den Worten des Propheten Jesajas, die über diesem Gottesdienst stehen. Ich bin eine Stimme in der Wüste, die ruft, ebnet den Weg für das Kommen des Herrn. Er zitiert also diese alten Sätze Jesajas und bezieht die jetzt auf sich und auf Jesus, dem er den Weg vorbereitet. Das hat auch Lukas gemerkt, der einige Jahre später die Biografie von Jesus recherchiert hat und dann auch nacherzählt. Er schreibt, so erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Das Krumme soll gerade und das Raue glatt werden. Dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Das ist der zweite Grund dieses Trostes. Es gibt einen Weg. Nun nicht mehr nur aus der Gefangenschaft in Babylon zurück nach Israel, sondern es gibt einen direkten Weg zu Gott im Himmel. Es ist ein Weg nach Hause, ein Heimweg zum Vater im Himmel. Darf Jesus, den die Herren Jesaja und Johannes angekündigt haben, darf Jesus auch bei dir ankommen? Bist du bereit, ihm den Weg zu dir zu ebnen, ihn in deinem Leben zu begrüßen? Als Jesaja geschrieben hat, jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann sind das Sätze, die auch dir gelten. Was sind die Täler, die Abgründe, die dich noch von Gott trennen? Das können Abgründe der Schuld sein. Alles das, was noch unaufgeräumt und unausgesprochen zwischen dir und Gott steht. All das, was nicht zu ihm passt, all die unangemessenen Worte, all das, was nicht gelungen ist, all die verpassten Chancen, Gutes zu tun und zu verbreiten. Was sind die Berge, die noch zwischen dir und Gott stehen? Das können Berge der Selbstgerechtigkeit sein, der Überheblichkeit, aber auch Berge der Sorge und des Zweifels, ob Gott wirklich zuverlässig ist. Berge des Unglaubens, ob man ihm wirklich so vertrauen kann. Berge und Hügel der Vorbehalte ihm gegenüber. Berge von noch irgendwelchen alternativen Absicherungen, denen ich vertraue und die ich nicht aufgeben will. Berge des Egoismus, der mehr auf Lebensoptimierung als auf Hingabe an den Vater im Himmel aus ist. Oh, was sind deine Berge? Wäre das nicht heute ein guter Tag, um auch deine Täler aufzuschütten, deine Berge abzutragen? Wäre das nicht ein guter Tag, um Gott einen Weg zu dir zu bahnen? Dann könnte das wirklich auch ein riesiger Trost für dich persönlich werden. inmitten deiner Krankheit aus Gottes Mund zu hören: Sei getrost, es gibt einen Weg für dich. Oder inmitten deiner Traurigkeit zu hören: Es gibt einen Weg für dich. Inmitten der Arbeitslosigkeit zu hören: Es gibt einen Weg für dich. Inmitten deiner schwierigen Familienverhältnisse zu hören: Es gibt einen Weg für dich, einen Ausweg. Und selbst noch im Sterben aus Gottes Mund zu hören: Es gibt einen Weg für dich. Es ist ein Heimweg zu deinem Vater im Himmel. Es stimmt einfach, wie Paul Gerhardt diese Wege in Reimform gebracht hat: Befiehl du deine Wege, und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Es gibt einen Weg. Und der dritte Grund des Trostes: Die Vergänglichkeit ist überwunden. Ja, natürlich, das Leben hier auf dieser Erde ist vergänglich, und jede Krankheit, jeder Schmerz, jede Einschränkung, die wir erleben müssen, führen uns das auch unbarmherzig vor Augen. Auch Jesaja ist sich dieser Tatsache sehr bewusst, als er feststellt, sehr nüchtern und völlig realitätsbezogen: Menschen sind wie Gras, sagt er. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja, wirklich, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, sind seine Worte. Oder in dem Lied vorhin kam es zum Ausdruck: I am a flower, quickly fading, weg. Here today and gone tomorrow. Heute noch da und morgen schon weg. Welche Lebenserwartung hat ein Gras? Welche eine Blume? Selbst die bestens gepflegten sind vergänglich, verwelken, verdorren, werden zu Kompost, verfaulen. Was ist schon eine durchschnittliche Lebenserwartung von über 80 Jahren im Vergleich zur Geschichte der Menschheit? Und erst im Vergleich zur Ewigkeit, die niemals mehr enden wird. Ich hörte kürzlich auf einer Geburtstagsfeier den Satz, der auf den Römer Seneca zurückgeht. Der Satz heißt: Das Alter ist eine unheilbare Krankheit. Natürlich wird ihm sofort widersprochen und heftig, natürlich, weil das Alter klar auch eine Lebensqualität in sich trägt, nicht nur Krankheit ist. Und selbst die Bibel beschreibt das Alter als ein Geschenk Gottes und fordert sehr nachdrücklich dazu auf, alten Menschen mit Hochachtung und größtem Respekt zu begegnen. Aber es ist tatsächlich mit zunehmenden Jahren nicht einfach, mit der eigenen Vergänglichkeit durch zunehmende Beschwerden ganz existenziell auch konfrontiert zu werden. Und dann im Rückspiegel betrachtet, sind doch selbst die zahlreichen Jahre wie im Flug vergangen. Das Leben rast dahin. Und man wird schneller als man will angewiesen auf fremde Unterstützung und Hilfe, selbst bei Kleinigkeiten. Was kann einen da noch trösten? Was ist Trost in einer Situation, in der es nun eben nicht mehr aufwärts geht? Das ist wohl die Nagelprobe für wirklichen Trost überhaupt. In einer Situation, die nicht mehr besser werden wird. Sonst könnten wir immer noch sagen: Kopf hoch, wird schon wieder werden, alles wird gut. Aber wenn dieser Spruch nicht mehr gilt, was ist dann Trost? Jesaja sagt, das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Gott hat die Vergänglichkeit überwunden. Sein Wort hat ewig Bestand. Er selber ist ewig. Und sein eigener Sohn hat den Tod hinter sich gelassen. Wir feiern das jedes Jahr an Ostern, um ewig an seiner Seite zu thronen. Und alle, die mit Jesus leben und ihm ihr Leben anvertrauen, haben nun tatsächlich ewiges Leben. Und das steht zu 100% in Fels gemeißelt, unverbrüchlich über dem Leben seiner Leute. Das ist der Trost für das eigene Sterben und der Trost angesichts derer, die schon früher gehen mussten. Wir alle, die wir im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, werden uns wiedersehen in seiner ewigen Herrlichkeit. Und da wird dann nichts mehr an uns vergänglich sein. Da wird dann nichts mehr verdorren und kompostieren. Nicht mehr krank. Da geht es auf kein Ende mehr zu. So sind diese Sätze Gottes Botschaft durch den Propheten Jesaja nicht nur für sein leidgeprüftes Volk an den Flüssen Babylons, nicht nur für die Zeitgenossen von Jesus an dem Fluss Jordan, die Israels Trost herbeigesehnt haben, sondern das sind Sätze, das ist Gottes Wort für uns heute, Menschen aus 2015. Gottes Worte, die uns ganz persönlich direkt im Herzen ansprechen und bewegen wollen. Vielleicht Sätze für deine Situation, für dein Leben, das du hier mit reingebracht hast vor knapp 90 Minuten. Für deine Situation, die du morgen früh 7.45 Uhr wieder antreffen wirst. Vielleicht möchtest du in ein paar stillen Momenten, die ich uns gleich persönlich anbieten möchte, ganz persönlich auf diese Worte Jesajas mit einem Gebet antworten. Ein Gebet, in dem du deine Situation, dein Leben mit hineinbringst in diese Sätze Jesajas, um diesen Trost ganz persönlich für dich zu empfangen. Und Trost, deine Schuld ist bezahlt, die Rechnung ist bezahlt durch Jesus Christus. Der Trost, es gibt einen Weg für dich, selbst wenn es ausweglos zu sein scheint, es gibt einen Weg für dich. Ein Trost, die Vergänglichkeit, die du erleidest, ist überwunden. In Ewigkeit. Vielleicht möchtest du auch mit einem Mitarbeiter unserer sogenannten Praise Station beten. Das sind Mitarbeiter, die hier vorne sitzen werden nach dem Gottesdienst, um mit dir und für dich einfach zu beten, segnend dir Gottes Worte in dein Leben hineinsprechen, dass du konkret erleben kannst, dass Gott dir einen Weg bahnen möchte oder dass er bei dir einzieht, dass die Hügel eingeebnet und die Täler aufgeschüttet werden in deiner Situation. Nimm es doch in Anspruch, dass jemand das Fleisch und Blut Gottes Trost direkt in dein Leben hineinspricht und dich segnet, wie auch immer. Lass es nur nicht spurlos an dir vorübergehen, was Gott dir in dein Leben hineinspricht. Lass ihn dich trösten. Nehmen wir uns nun einige Momente der Stille, ganz persönlich, jeder für sich, das ist absolut ruhig. Es sind deine Minuten, deine Sekunden mit Gott. Und ich schließe sie dann ab mit einem Gebet von hier vorne. Jesus Christus, es gibt so viel Trostloses auf dieser Welt. Und manchmal erscheint auch das eigene Leben so trostlos. Wir haben Trost nötig. Je länger, je mehr. Aber vielen Dank dafür, dass bei dir wirklich Trost zu finden ist. Dass du in unser Leben hineinsprichst, tröstet, tröstet mein Volk. Oh, lass uns diesem Trost gegenüber, dir gegenüber, ganz weit und offen sein. Dass wir es an uns heranlassen, dass wir es in uns hineinlassen, dass die Täler und die Hügel eingeebnet werden, dass du freie Bahn hast in unser Leben hinein, zu reden und zu wirken. Und so kennst du all das, was wir in der Stille vor dir ausgedrückt haben. Und so lege deinen Trost darauf. Lass es in unseren Herzen weitergehen, weit über diesen Gottesdienst hinaus, in unseren Alltag hinein, dass wir getröstet diese vierte Adventswoche erleben, dir entgegen, getrost deiner Ewigkeit entgegen, gemeinsam mit dir. Amen.